An Ostereiern kann man sich überessen, aber nicht an Nachrichten vom auferstandenen Jesus. Ich freue mich, dass Sie heute Morgen noch einmal zu diesem großen Angebot gekommen sind, dass wir uns in der Gegenwart des auferstandenen Herrn Jesus versammeln und uns stärken lassen, bevor so manche Belastungen kommen, auf die wir zugehen, und dass wir da fest werden im Glauben. Das ist wichtig. Gelobt sei Gott, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Wir wollen miteinander das Lied 82 singen. Wir singen alle 5 Verse. Wir singen es ohne das Halleluja. Du, Jesus Christus, unser Herr, wir freuen uns an diesem Morgen, dass wir an deinem offenen Grab stehen bleiben dürfen und dass du jeden von uns ganz gewiss machen willst über deinen Sieg. Nicht bloß unsere Todesstunde hast du bewältigt, sondern du willst heute schon deine neue Schöpfung beginnen lassen in der Umgestaltung unseres Lebens. Und das ist auch der Grund, warum wir hergekommen sind. Wir leiden ja so unter unserer alten Art, unter den teuflischen Einflüssen, die im eigenen Herzen wüten. Da musst du deine Auferstehungskraft ganz real durchsetzen, damit in unserem Leben Früchte dieses neuen Wesens, das du geschaffen hast, sichtbar werden. Gib doch, dass deine Auferstehung unser Leben nun vollständig neu macht. Auch das, was uns bedrückt, was uns belastet und beschwert, was wir dir jetzt in der Stille sagen wollen. Dir Gott sei Dank, dass du uns den Sieg gibst durch unseren Herrn Jesus Christus. Amen. Ich lese aus 1. Korinther 15, das ist ein Auferstehungskapitel, aus dem wir auch gestern gelesen haben, 1. Korinther 15, von Vers 12 bis Vers 20. Wir sehen in diesem Abschnitt, dass ja die Leugnung der Auferstehung in der ersten Christenheit auch schon da war. Das ist ein altes Krebsübel der Christen. Ich kann es Ihnen ganz einfach erklären. Die griechische Philosophie hatte eine Art zu unterscheiden zwischen Idee und Wirklichkeit. Da wurde gesagt, es ist gar nicht so wichtig, wie die Sachen hier auf dieser Welt sind. Hauptsache, man hat eine Idee davon. Und das ging so weit, dass man sagte, die Ideen sind so stark, dass die Wirklichkeit dieser Welt, das, was man sieht, von den Ideen gestaltet wird. Das hat ja nachgewirkt bei uns im deutschen Idealismus und bis hinein in unser Jahrhundert. Und viele Menschen haben kläglich Schiffbruch erlitten, indem sie die Macht der bösen Realität der Welt erlebt haben, die nicht von den schönen Ideen vom guten Herzen des Menschen und was weiß ich umgestaltet wurden. Wir können nicht mit Idealen leben, sondern uns interessiert die Wirklichkeit. Und darum kämpft Paulus darum, dass er von der Wirklichkeit der Auferstehung redet, die immer eine Realität des Leibes ist. Es gibt keine andere Wirklichkeit als die, die real wird. Wenn aber von Christus verkündigt wird, dass er von den Toten auferstanden ist, wie sagen dann einige unter euch, es gibt keine Auferstehung der Toten? Gibt es keine Auferstehung der Toten, so ist auch Christus nicht auferstanden. Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich. So ist auch euer Glaube vergeblich. Wir würden dann auch als falsche Zeugen Gottes dastehen, weil wir gegen Gott bezeugt hätten, er habe Christus auferweckt, den er nicht auferweckt hätte, wenn doch die Toten nicht auferstehen. Denn wenn die Toten nicht auferstehen, so ist auch Christus nicht auferstanden. Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden, so sind auch die, die in Christus entschlafen sind, verloren. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die Elendesten unter allen Menschen. Nun aber ist Christus von den Toten auferstanden, als Erstling derer, die entschlafen sind. Johann Hermann, der Liederdichter des nächsten Liedes, der ging durch große Not hindurch. Er starb ein Jahr vor dem Friedensschluss im Dreißigjährigen Krieg. Aber das Schlimmste, er hat ein schreckliches Gichtleiden gehabt. Und wenn Sie dieses schöne Lied von Johann Hermann, Lied 85 ansehen, da merken Sie, wie die Auferstehungsbotschaft hineingestellt wird in den Jammer dieser Welt und in der Kraft der Auferstehung Jesu all das Schwere und das Leid überwunden wird. Wir singen vom Lied 85 die Verse 1 bis 3.
Yeah.
Ich hoffe, dass Sie die Lieder des Gesangbuches auch lieb gewinnen und auch singen in diesen Tagen, wenn Herr Johann Heermann in diesem Lied von seiner eigenen Todesstunde spricht. In kurzem wach ich fröhlich auf. Mein Ostertag ist schon im Lauf. Ich wach auf durch des Herrn Stimm. Veracht den Tod mit seinem Grimm. Das Christenart, dass man so seinem eigenen Sterben fröhlich ins Gesicht lachen kann und sagen kann, ich gehe zur Auferstehung in die neue Herrlichkeit Gottes. Wir wollen heute unsere Lesung der Passions- und Auferstehungsgeschichte nach dem Matthäusevangelium abschließen, indem wir von der Bewachung des Grabes noch lesen. Matthäus 27, Vers 62 bis 66. Das ist ein Abschnitt, der sonst in unseren Predigtexten eigentlich nicht vorkommt. Ich habe vor 2 Jahren schon einmal einige Gedanken dazu gesagt, aber das ist ein ganz wichtiger Abschnitt für Christen. Matthäus 27, 62 bis 66. Wir gehen also noch einmal zurück, einen Tag vor den Ostertag, um dann umso fröhlicher, weil wir wissen, was kommt, das Ganze zu betrachten. Am nächsten Tag, der auf den Rüsttag folgte, das war also der Sabbat, kamen die hohen Priester und Pharisäer gemeinsam zu Pilatus und sagten: Herr, wir haben uns daran erinnert, dass dieser Verführer, als er noch lebte, gesagt hat, ich will nach 3 Tagen auferstehen. Darum befiehl, dass man das Grab bis zum 3. Tag bewacht, damit nicht seine Jünger kommen und ihn stehlen und zum Volk sagen, er ist von den Toten auferstanden. Und so der letzte Betrug schlimmer wird als der erste. Pilatus antwortete ihnen, da habt ihr die Wache, geht hin und bewacht es, so gut ihr könnt. Sie gingen hin und sicherten das Grab mit der Wache und versiegelten den Stein. Herr, segne dein Wort in unser aller Herzen. Amen. Jetzt sind bald wieder die Kletterer unterwegs, die die steilen, hohen Bergwände hochklettern. Da kann man ja ihnen als lange zuschauen, wie mutig diese Männer sind und was die alles wagen. Je schwieriger die Tour, umso mehr lockt sie. Selbst überhängende Wände werden von den guten Könnern nicht gescheut. Nur etwas brauchen diese Kletterer. Sie brauchen irgendwo einen Haken, durch den sie ihr Seil durchziehen. Und dann haben sie einen Halt. Dann können sie selbst die schwierigsten Stellen überqueren. An dem Haken im Felsen hängen sie, wenn dieser Haken wackelt, wenn das schlechtes Material ist, dann stürzen sie in die Tiefe und es gibt einen schrecklichen Aufprall. Sie sind tot, sie sind verloren. Bei uns Christen ist der entscheidende Haken, an dem die ganze christliche Botschaft hängt, die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Wenn dieser Haken nur ein bisschen wackelt, dann stürzen wir furchtbar in die Tiefe. Lassen Sie sich bitte von niemand einreden. Es gibt ja so Leute, die dann sagen, das sei nicht so wichtig. Und dann glauben es noch manche. Es sei ja noch ganz schön, auch wenn wir hier zusammenkommen und Lieder singen, liebe Schwestern und Brüder. Nein, dann sind wir einem grässlichen Betrug aufgesessen. Dann ist das alles, was wir hier machen, pure Heuchelei. Wir wollen doch nicht hier irgendwelche Legenden miteinander bedenken. Wir wollen wissen, ist das wahr? Hat Jesus den Tod wirklich durchbrochen? Ich wäre ja ein Verbrecher, wenn ich an Gräber hinstehen würde und würde von der Auferstehung reden. Was soll denn solch ein Reden, wenn Jesus selbst im Grab vermodert wäre? Ich wäre ja ein Lügner, für den es keine Entschuldigung mehr gäbe. Der Haken, an dem das ganze Christentum hängt, ist die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Mit welchem Recht könnten wir einem Menschen denn sagen, dass seine Sünden vergeben sind? Das wäre ja eine Verharmlosung von Fakten. Und niemand darf sich so etwas zumuten. wenn nicht der auferstandene Jesus uns dazu bevollmächtigen würde? Und mit welchem Recht könnten wir Menschen sagen, sie sollten dienen und sich der Liebe verschreiben, wenn Jesus nicht auferstanden wäre? Denn wenn Jesus gar nicht auferstanden ist, dann gibt's nur eins, dass ich lebe mit Haut und Haar, mit dem, was meine Sinne mir sagen und dem, was dieses kurze Leben mir bieten kann. Alles andere, was je im Namen des Christentums getan worden wäre, wäre ein unsagbares Verbrechen. Jedes Opfer, das gesammelt worden wäre, wäre ein Betrug und unentschuldbar, wenn Jesus nicht auferstanden ist. Und alle Hoffnung, die wäre ja nur ein sinnloses Träumen, wenn dahinter nicht das stünde, dass wirklich, wirklich Jesus Christus, das neue Leben, diese ganze neue Kraft schon in diese Welt hereingebracht hat. Nun aber ist Jesus wahrhaftig auferstanden. Und wir tun gut daran, dass auch am Ostermontag noch einmal gründlich zu prüfen, weil der Haken sitzen muss im Fels, um den ich das Seil meines Glaubens schlinge. Und wenn ich dann mit der ganzen Last meines Lebens dranhänge, in den großen, schweren Prüfungen, durch die wir alle noch geführt werden, dann muss ich wissen, ob der Haken hält, ob ich mich daran halten kann im Leben und im Sterben und ob das wahr ist. Es ist mit Jesus eine neue Kraft und eine ganz neue Wirklichkeit in unsere Welt hineingekommen. Eine so vollständig neue Wirklichkeit, dass wir Vergebung der Sünden zusprechen können. Dass wir an Gräber hinstehen und sagen, achte doch nicht auf das, was ihr seht. Blickt auf Jesus. Das ist das Wirkliche und das bleibt. Und das ist wahr, dass Menschen all das nicht achten, was sie in ihren Sinnen fühlen und was sie an Wünschen und Begierden in sich tragen, sondern dass sie ihr Leben opfern für Jesus, für den Auferstandenen und ihm dienen und hingehen und ein Leben führen für Jesus und sagen, es ist das reichste und schönste Leben, das man leben kann, weil ich entdeckt habe, er lebt wirklich, er ist auferstanden. Jetzt habe ich drei Dinge aus dieser Geschichte, die wir als Text heute gelesen haben, über die ich mich freue. Das sind alles böse Dinge eigentlich, aber ich freue mich drüber. Ich freue mich an dem Misstrauen dieser Leute. Ich freue mich an dem Misstrauen dieser Leute. Die haben ja ein schreckliches Misstrauen. Sie reden von Jesus als Betrüger und Verführer. Und dass die Jünger da ihre dunklen Machenschaften aushecken und die Leute an der Nase rumführen wollen, also das ist ja schon ein Misstrauen, das hat's in sich. Aber sie begegnen ja auch solchen Leuten und wir wollen nicht so tun, als müssten wir uns davor fürchten. Leute, die ein großes Misstrauen haben, ach, das mit Jesus ist der größte Betrug und die größte Lumperei, denken die. Wenn Sie einmal diese Leute genau ansehen, dann merken Sie schnell, wenn man misstrauisch ist, dann helfen nicht einmal mehr Fakten. Es ist ja so viel passiert in diesen Ostertagen. Aber dieses Misstrauen kann man nicht einmal durch Tatsachen abbauen. Und das soll uns nicht entmutigen, wenn einer Misstrauen hat, dann möchte er Recht behalten mit einer Sturheit ohnegleichen. Sie können ihn nicht überzeugen, am allerwenigsten durch Worte. Das war schon damals so. Aber es hat einen großen Nutzen, dass diese Leute so misstrauisch waren. Dadurch ist festgestellt worden, durch amtliche Prüfungsorgane, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Sie sind ja da zu Pilatus hingegangen und haben gesagt, wir müssen vorsorgen, und wir müssen das Grab bewachen. Jetzt haben diese Leute dafür gesorgt, dass wir keinen Betrug aufsitzen. Wie froh bin ich, dass diese Leute misstrauisch waren. Ich freue mich über ihren Betrug. So schlimm der für die Leute selber war, für uns ist das gut. Wir sitzen keinen Betrug auf. Und so was Interessantes, wie diese hohe Priester und Schriftgelehrten und Pharisäer zu Pilatus gehen und sagen, am Sabbat, Landpfleger, wir haben ein Problem. Sogar den Sabbat entweihen sie, so sind sie in Unruhe. Ich hätte gemeint, jetzt könnt ihr endlich mal ruhig schlafen, zieht den Kissenzipfel über euer Ohr und schlaft euch tüchtig aus. Ihr habt Wochen nicht geschlafen, weil euch Jesus so viel um den Schlaf gebracht hat. Jetzt könnt ihr endlich die Sache mal ruhen lassen. Jetzt ist er tot und was tot ist, das braucht euch nicht mehr sorgen. Aber sie sagen, wir haben die ganze Nacht nicht geschlafen. Sie haben immer noch eine Unruhe über Jesus. Und sogar die Leiche von Jesus regt sie auf. Und sie denken, da kann irgend noch was passieren an Auferstehung. Glauben sie natürlich überhaupt nicht. Sie denken nur, dass irgendeine Gaunerei mit Jesus passiert. Aber an dieser Stelle können sie schon sehen, dass die Feinde Jesu viel kapieren von der Macht Jesu. Sie sind ja irgendwo tief getroffen, beunruhigt. Sie können das nicht einfach weglegen. Das sollten wir immer wissen. Die Hasser und Spötter Jesu sind ganz tief von ihm getroffen. Gefährlich sind für die Gemeinde Jesu immer nur die Lauen, die Schläfrigen, besonders die Christen und die Frommen. Aber die Hasser Jesu brauchen uns nie aufzuregen. Die haben was ganz Wichtiges von Jesus verstanden. Darum kämpfen sie so leidenschaftlich dagegen. Dass sie nie in Unruhe geraten, wenn sie mal junge Menschen erleben, die leidenschaftlich gegen Jesus polemisieren, dann müssen sie immer wissen, da hat Jesus an ihnen schon ganz fest gewirkt, sonst wären sie gar nicht in so einer massiven Abwehr. Die Leute sind tief beunruhigt. Sie haben etwas gemerkt, sie müssen ihr Gewissen betäuben und darum versuchen sie all diese Maßnahmen. Und dann holen sie sich eine ganz tüchtige Truppe von dem Pilatus mit solchen großen, gut trainierten römischen Legionären und die ziehen dann vor das Grab und dann wird das Grab zum militärischen Sperrgebiet erklärt. Niemand darf dahin. Jetzt wird das Grab geschützt, es kann nichts mehr geschehen. Jede Lumperei wird gewehrt. Die römischen Legionäre, das sind Leute, also auf die kann man sich verlassen. Die haben das damalige Weltreich weit über Persien hinaus bis oben an den Atlantik unter ihrer Macht gehabt. Und darum war Ruhe. Wo die römischen Stiefel marschieren, dort kann nichts mehr geschehen. Aber weil sie ganz sorgsam waren, probieren sie noch ein zusätzliches und sie kommen noch und drücken noch ein Siegel in diese Ritzen hinein. Wahrscheinlich war da nur Ton zwischen die Steine geschmiert und die dachten, dass nicht einer noch durch die Ritzen was durchmacht. Machen sie noch ein Siegel rein und dass nicht einer noch sogar gegen die römischen Legionäre diese Steine verschieben kann. Sie können sehen, wie zu allen Zeiten es eine große Angst gibt, auch bei den Schriftgelehrten und Pharisäern, bis weit hinein in die christlichen Kreise. Die haben Angst vor der Auferstehung Jesu. Angst vor der leibhaften Auferstehung Jesu. Da reden sie rum, also um die Sache und gehen außen herum und wollen das eigentlich irgendwo wegnehmen und alles andere erzählen sie mit den tollsten Gedanken, dann ist die Sache doch so einfach. Und sie drücken noch ihr Siegel drauf und sagen, das darf nicht sein, dass Jesus leibhaftig auferstanden ist. Und der Auferstandene kümmert sich einen Dreck drum, was die wollen. Er bricht hindurch. Ach, das ist immer wieder eine Erfahrung, die Christen machen. Die großen geistlichen Aufbrüche passieren manchmal auch abseits von der Amtskirche. Vielleicht kann es da gar nicht geschehen, wenn junge Christen wieder erleben, Jesus ist wirklich auferstanden, wie ihr Leben verändert, wie sie erfahren, dass er sie frei macht, selbst von Drogensucht und sündigen Bindungen, wie Wunder geschehen, Heilungen. Das darf doch nicht wahr sein. Wir haben doch Siegel draufgedrückt. Gibt's doch im 20. Jahrhundert nicht. Da kümmert sich doch Jesus nicht darum. Er ist auferstanden. Ich freue mich so an dem Misstrauen dieser Schriftgelehrten und Pharisäer. Sie haben es ein für allemal festgestellt, dass es wirklich geschehen ist. Durch ihr Misstrauen haben sie mitgeholfen, dass die Auferstehung Jesu sehr fest bezeugt ist. Jetzt freue ich mich auch über die Zweifel, über die Skepsis des Pilatus. Wo steht denn die? Der Pilatus muss ja geschmunzelt haben. Die Hohepriester und Pharisäer waren ja nie gut auf ihn zu sprechen. Die haben ja heimlich alle Befreiungsbewegungen unterstützt. Dass die Hohepriester kommen und sagen, bitte, 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 ich möchte ein paar Legionäre haben. Die wollten noch die Römer aus dem Land draußen haben. Es ist merkwürdig, welch eine Allianz sich bindet in der Abwehr der Auferstehung Jesu. Da verbünden sich traditionell gläubige Leute vielleicht, die aus Tradition gläubig sind, mit ganz anderen Atheisten. Der Pilatus versteht die Welt nicht mehr. Was wollt ihr? Die sagen, ja, wir müssen die Leiche bewachen. Also ich muss denken, der Pilatus, der ja ein Antisemit war, durch und durch und ein Mann der Ironie, der hat ja sicher seine Witze in sich hineingelacht über diese komischen Leute. Jetzt wollen sie da seine Legionäre um ein Grab rumstellen, um eine Leiche bewachen. Selbst wenn die Jünger den Leichnam stehlen würden, malen wir es uns mal aus und würden erzählen, Jesus ist auferstanden, ja sagen sie, probieren Sie es mal, erzählen Sie den Freunden irgendeine Geschichte, Napoleon ist auferstanden. Wer glaubt denn so einen Unsinn? Glaubt doch niemand. Es war ja auch bei der Urchristengemeinde immer so, dass die Begegnungen des Auferstandenen und die Bekräftigung seines Wortes Glauben gewirkt haben, doch nicht allein das Erzählen von Vergangenem. Der Pilatus muss sich ja komisch vorgekommen sein mit dieser ganzen Sache. Aber dann gibt er schließlich diesem Wunsch nach. Er war ja stolz, dass nun seine tüchtigen Soldaten auch von denen geschätzt und anerkannt wurden und schickt sie los und gibt denen noch den Spruch mit und sagt, passt mal schön auf. Und dann setzt er hinzu, so gut ihr könnt. Und über den Satz habe ich nachgedacht. Was steckt denn da dahinter? Wahrscheinlich ist ihm selbst ein Schrecken durch die Glieder gefahren. Meinen Sie an Pilatus, diesem nicht leicht ansprechbaren Mann, diesem überlegenen Zyniker, sei das Gespräch mit Jesus nicht tief unter die Haut gefahren. Als Jesus mit ihm sprach und sagte, ich bin ein König, aber nicht von dieser Welt. Du hast die Macht nur anvertraut von oben. Er hat das ja alles weggewischt. Aber das ging tiefer. Wo er lächelt und sagt, was ist Wahrheit? Und Jesus sagt, ich bezeuge Wahrheit. Und wie nun die Leute kommen und sagen, Jesus hat davon gesprochen, er werde nach 3 Tagen auferstehen. Er glaubt keinen solchen Unsinn. Spurlos wegschieben. Und er muss denken, wenn eine Sache dran ist, dann ist was dran. So gut er könnt. Und wenn er es nicht könnt, dann wisst, selbst die tollsten Soldaten der damaligen Zeit haben nichts vermocht gegenüber dem, was dann geschieht. Das war Pilatus. Er hat es ja beim Verhör selbst erlebt. Er hat sich ja noch eingebildet, er sei unschuldig, als er seine Hände in Unschuld wusch und wusste, er hat Jesus den Unschuldigen zur Hinrichtung freigegeben. Das alles ging an ihm nicht spurlos vorüber. So gut ihr es könnt, bewacht ihn. Und dann geschieht es an jenem Ostermorgen, dass sie nichts vermochten, als der Stein wegfliegt und die Legionäre wehrlos und hilflos am Boden liegen, tritt der auferstandene Jesus aus dem Grab hervor. Ich möchte es Ihnen noch einmal sagen, was wir gestern schon miteinander bedacht haben. Mit der Auferstehung Jesu kommt eine ganz neue Wirklichkeit her. Es ist die Wirklichkeit des neuen Schöpfungstages Gottes, der kommenden Welt. Die ist mit Jesus schon angefangen. Und darum kann man Jesus gar nicht fassen, weil wir noch zu dieser alten Welt des Todes gehören. Aber für uns ist das ganz klar der kommende große Frühlingstag der Ewigkeit. Hat real schon begonnen in der Auferstehung Jesu. Er ist der Erstling und wir werden einmal in dieses Bild Jesu hinein verwandelt. Und wir brauchen uns nicht schrecken lassen von all den schrecklichen Dingen, die noch vor uns stehen mögen. Wir dürfen hindurchgehen, weil der Auferstandene uns hindurchführt. Wir sollten in diesen Tagen viel Osterlieder miteinander singen. Das ist mir anzuschauen, ein rechtes Freudenspiel. Nun soll mir nicht mehr grauen, vor allem, was mir will, entnehmen meinen Mut zusammen dem edlen Gut, das mir durch Jesum Christus lieb erworben ist. Er hat mir da einen Sieg gegeben und ich kann fröhlich hindurchgehen. Ich kann auch all die schweren Leiden, die Sie vielleicht noch mit Ihrem Körper aushalten müssen, fröhlich durchleiden, weil Jesus da ist, der Auferstandene. Das ist Glaubenstrost. Ich freue mich an der Skepsis des Pilatus. Der hat was begriffen, aber kam nicht zum Glauben. Und es ist eine große Sache, wenn ein Mensch sein ganzes Vertrauen auf Jesus Christus setzt. Wir haben ja den Gemeindetag vor uns an Fronleichnam am 6. Juni mit der Losung nicht vergeblich. Und dort wird manche Bibelarbeit gehalten werden über das Wort des Paulus, dass wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst setzen, sondern auf Gott, der Tote auferweckt. Das ist schlimm, wenn Christen nur mit ihrer eigenen Kraft rechnen, wenn sie immer wieder denken, das, was sie machen, das ist doch nicht das Entscheidende in unserem Leben. Da kommen sie nie weiter, da kommen sie nur in Sackgassen. Das Entscheidende wird sein, was Jesus, der Auferstandene, in ihrem Leben wirkt. Ob sie ihr Herz ihm öffnen, ihn einziehen lassen und sagen, Jesus, ich möchte dir gehören. So lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und was ich lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dargegeben hat. Das ist die neue Kraft der Christen. Darum gibt es eine Neugeburt und ein neues Leben und eine neue Persönlichkeit für Menschen, die dem Auferstandenen glauben. Darum ist das kein Trug, darum ist das keine Lüge. Noch ein drittes. Ich freue mich an der Verleumdung. Und alles drei schlimme Dinge, über die wir uns eigentlich gar nicht freuen können. Ich freue mich am Misstrauen, ich freue mich an der Skepsis, ich freue mich an der Verleumdung. Sie haben Jesus genannt einen Verführer. Übrigens war das später auch den Aposteln begegnet. Paulus schreibt das in 2. Korinther 6, als die Verführer und doch wahrhaftig. Damals haben ja so viele Menschen sich auf die apostolische Predigt bekehrt und sind in Nachfolge Jesu getreten. Und das gab natürlich Unruhe. Und so haben die Leute immer überlegt, was kann denn das sein? Ich habe das interessanterweise in unseren Tagen einmal gehört, als unser Bibelkreis so stark gewachsen ist. Da hat mir ein Vertreter kirchlicher Jugendarbeit, der dagegen war, dass man verkündigt in der Jugendarbeit, sondern bloß eben die übliche politische und soziale Arbeit macht, hat gesagt, das ist ja billig, junge Leute mit der Bibel anzuziehen. Im Grunde ist das, da tut man die jungen Leute auf ein frommes Geleis schieben und nimmt sie aus der Wirklichkeit dieser Welt weg. Du hast sie ja verführt. Da sitzen sie bloß noch da mit frommem Augenaufschlag, falten die Hände und reden Jesus, Jesus, Jesus und alles andere lassen sie draußen vor der Türe. Nein, Verführer, Gott sei Dank ist Jesus einer, der wegführt von all den Wegen des Truges der Religion, auch von dem Weg der Hohepriester und Pharisäer. Ich bin so froh, dass wir nicht mehr den Weg des Gesetzes gelehrt werden, den sie den Menschen verkündigten, wo sie sagten, du musst dich nur immer weiter hineingeben und dich immer nur mehr bemühen und dann wirst du eines Tages das Gesetz immer mehr erfüllen müssen. Nein, hat Paulus gesagt. Du musst Christus, den Auferstandenen, in deinem Leben aufnehmen. Das ist der neue Weg. Macht das weltfremde Leute? Jetzt möchte ich Sie fragen. Wir sollten uns mit einer klaren Sprache diesem bösen Vorwurf entgegentreten und entgegensetzen und sagen, im Gegenteil, das macht uns so irdisch wie überhaupt nichts anderes. Darum können wir auch in aussichtslosen Situationen aushalten. Darum brauchen wir auch im schlimmsten Krebsleiden keine Zyankali-Pille von Könlechner, weil der Auferstandene da ist. Dann wollen wir diese Erde tragen, solange sie Gott auf uns lässt. Und dann wollen wir unserem Leben treu sein. In den schwierigen Berufsaufgaben, in die uns Gott hineingestellt hat, weil der Auferstandene da ist,
Verführer, ja, einer, der uns wegführt, dass wir unser Vertrauen nur noch auf ihn setzen, auf den Auferstandenen. Und da sagt Paulus, ich möchte nur noch ihn erkennen. Ihn. Und die Kraft seiner Auferstehung. Und das hat ihn treu gemacht zum irdischen Dienst, zur Verpflichtung in den Aufgaben, in die er sich hineingestellt wusste. Es ist wunderbar, dass wir Jesus kennen dürfen. Nicht nur, weil ich ihn bezeuge, sondern weil Sie ihn finden können, wo Sie ihm glauben und sagen, ja Herr, dir will ich gehören, mit meinem ganzen Leben. Und du führst mich auch durch die Nacht dieser Welt. Und es wird nie mehr Nacht sein. Nie mehr. Weil du da bist. So wie Sie es erlebt haben. Ich habe in den letzten Tagen viel gelesen. Ich nehme dann mit einer Vorliebe jene Briefe der gefallenen Soldaten aus Württemberg zur Hand. Da hat so viel Osterbriefe dabei, wie sie das im Bombenhagel und als die Kameraden wegverbluten entdeckt haben. Lassen Sie mir eine andere Geschichte erzählen. Ich war vor Jahren einmal in Nordhessen zu einem Jugendtreffen und 8 Tage später ist der Sohn des Pastors, der mich eingeladen hatte, auf schreckliche Weise ums Leben gekommen. Der Vater kam nach Hause und hörte noch, wie da das Martinshorn tutet und er denkt nichts. Und erst wie um 9:30 Uhr sein Joachim, der 16-Jährige, nicht zu Hause ist, macht er sich auf den Weg. Und er dachte an ein paar Freundinnen, kommt dort vor dem Dorf an der Unfallstelle vorbei. Dort hat es einen amerikanischen Sportwagen überschlagen gehabt und der Amerikaner saß noch in der Wiese von dem Schock, ihm hat es nichts ausgemacht. Und er hat da die jungen Kerle vom Freibad in seinem schicken Sportwagen rundgefahren und hat ihnen was vorgemacht. Und als der Joachim im Wagen saß, hat er oben an der Kuppe, als er überholen wollte, nicht mehr die Kurve bekommen und hat es überschlagen. Und dieser Junge war so zugerichtet, dass die Leute sagten, der Vater müsse selber nachschauen. Und er hat seinen Sohn nur noch an der Badehose erkannt. Und wie der Vater das erzählt, das war so grausam. Und dann sagt der Vater, ich musste meinen eigenen Sohn beerdigen. Und da kommen einem all die Worte der Auferstehung Jesu so untragbar, so unglaubwürdig vor. In der Nacht sind das nicht doch nur Träume, wo du dich selbst belügst. Redest du dir das nicht bloß ein? Und sagt, und da war nur ein Trost, wie dieser Joachim, der da mitgeblasen hat als Bläser bei diesem Jugendtreffen, heimgegangen war. Da saß er in der Woche immer am Klavier und hat das Lied gespielt, solange mein Jesus lebt und seine Kraft mich hebt, muss Furcht und Sorge von mir fliehen, mein Herz in Lieb erglühen. Es ist doch etwas Mächtiges, wie Jesus sich an uns sterblichen Menschen bezeugt, als der auferstandene Herr. Ich kann mir Leben nicht mehr anders vorstellen. Ich weiß, dass viele von Ihnen durch so eine grausige Nacht hindurchgehen, die sagen, ich kenne keinen Trost mehr als den auferstandenen Jesus, der mich mit seinem Wort hält und mich fröhlich macht. Amen. Wir singen nun von diesem Lied von Johann Hermann auch noch diese 3 Verse 11, 12 und 13 vom Lied 85. Wie tief Kreuztrübsal oder Pein, mein Heiland greift allmächtig rein. Wir beginnen da mit dem 11. Vers, 11 bis 13.
Thank you.
Lieber Herr, du möchtest, dass wir deinem Worte glauben und dass wir als Glaubende auch diese sichtbare Welt mit all ihrem Schmerz und mit dem, was uns ängstet, überwindet. Wir möchten dich bitten, dass du unserem Misstrauen vergibst und unserer Skepsis und unserer Verleumdung, dass wir dir glauben können, auch in den Belastungen, in denen viele von uns drinstehen, dass wir fröhlich deine Nähe kennen und wissen, du kannst Schloss und Riegel öffnen, auch wo wir nicht wissen wie. Wir freuen uns deiner großen Auferstehungskraft. Lass sie in unserem Leben wirken. Du hast uns schon so viel Zeichen und Wunder erleben lassen. Wir wollen dir auch glauben, wenn wir gar keine Pfänder und Beweise in der Hand haben, als allein dein Wort. Und dann mach unseren Glauben so fest, dass wir nicht müde werden. Wir möchten dich jetzt besonders bitten für alle, die angefochten sind, die zweifeln, die nicht mehr weiterkommen. Gib doch du deiner Christenheit wieder das fröhliche Zeugnis, das vor der Welt zu verkünden. Und wir möchten dich auch bitten, wenn wir in diesen Tagen zu den Leidenden gehen, zu den Mutlosen und sie aufrichten mit deiner großen Osternachricht, dass dein Wort auch in die Herzen eindringen kann und dass wir die Freude erleben, dass Menschen gewiss werden und dir trauen und dir folgen. Wir möchten dich bitten, dass auch in der Ausbildung unserer Verkündiger des Evangeliums, in der Ausbildung der Theologen an unseren Universitäten, diese vielfältigen Zweifel durchbrochen werden und eine Erweckung geschieht, dass du selbst als der Auferstandene auch zu den vielen redest und sie deiner Auferstehung und deines Sieges gewiss machst, dass deine Osterbotschaft noch weit in der Welt verkündigt werden kann. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun singen wir noch einen Vers von dem Lied 88. Das ist eins der schönsten Osterlieder. Man weiß ja nie, wo man anfangen soll. Lorenz Lorenzen hat es gedichtet. Und der beschreibt das, wie durch die Auferstehung Jesu mein neues Leben genau erst die Begründung hat. Jetzt kannst du aus dem Grab der Sünden aufstehen. Jetzt kannst du den schweren Sorgenstein wegschleudern. Wirf ihn doch weg. Er kann dich nicht mehr bedrücken. Es hat der Löw aus Judas Stamm heut siegreich überwunden. Drum fang auch an, du den Streit. Du kannst mit den Mächten der Hölle streiten. Was denken sie, wenn sie aus der Kirche raustreten? Ist in der Hölle Großalarm? Der Teufel will es doch ihnen im Nu zerstören, was sie hier gehört haben. Und dann müssen sie den Streit anfangen und sie können siegen. In der Kraft des Auferstandenen Jesus. Vers 8, scheu weder Teufel, Welt noch Tod, noch gar der Hölle Rachen. Dein Jesus lebt, es hat kein Not. Er ist noch bei den Schwachen und den Geringen in der Welt als ein gekrönter Siegesheld. Drum wirst du überwinden. Wir können leider nur einen Vers singen und das ist der 7. Den wollen wir jetzt singen miteinander. haben morgen kein Bibeltraining. Das ist immer so, wenn ein zweiter Feiertag ist, keine Bibelstunde. Aber am Mittwoch ist Jugendbibelkreis. Dann ist am nächsten Wochenende die Licht im Osten-Konferenz in Korntal mit den vielfältigen Berichten aus dem, was Jesus tut in der Feindschaft und der Verfolgung der Christengemeinde. Das sind die roten länglichen Zettel, von denen noch einige hinten liegen. Dann will ich noch mal daran erinnern, dass wir zum nächsten Sonntag die Gemeindebriefe noch einmal hinausgehen lassen, zum letzten Mal, schon vor den Sommerferien, weil wir einige Bekanntmachungen haben, auch Konfirmanden und so weiter. Da sind wir immer dankbar, wenn das benutzt wird zum Grüßen hier in den Häusern hin und her. Das ist ja ein Einladen und ein wichtiges Stück. Die Gemeindedienstelfer, die am Wochenende nicht im Gottesdienst sein können, etwa weil sie in Korntal sind, sollen doch die Mappen schon am Donnerstag oder Freitag im Gemeindebüro mitnehmen. Wir haben am Mittwoch einen Packtag im Gemeindehaus. Diese Programmhefte sind jetzt fertig zum Gemeindetag. Die werden schon verschickt. Das ist also schon das Letzte in der Vorbereitung. Das sind diese großen Programmhefte, die auch zur freien Fahrt mit der VVS berechtigen, mit dem Verkehrsverbund. Die werden jetzt schon verschickt und da sind noch einige Bestellungen. Wer da uns helfen kann, ab 8.30 Uhr fangen wir da, oder ab 9 Uhr hatten wir, glaube ich, gesagt, ich glaube, um 9 Uhr fangen wir erst an im unteren Saal des Gemeindehauses. Ich glaube, 9 Uhr war es, ja. Wer da uns helfen kann, das ist uns immer wertvoll, eine oder zwei Stunden bei dem Einpacken. Und dann ist das Opfer heute noch einmal, wie gestern, für den Gemeindetag unter dem Wort. Der wird ja ganz durch Spenden getragen, die Hallen auf dem Killesberg und was dazugehört, kostet ja Geld, wir haben sonst keinen großen Aufwand. Aber wir freuen uns so, wenn diese Botschaft vom auferstandenen Jesus, das steht hinter dieser Losung, nicht vergeblich, darum das nicht vergeblich, weil Jesus auferstanden ist, noch einmal auch weit in unser Volk hineingetragen wird. Es ist eben bei solchen Gelegenheiten immer so, dass auch am Fronleichnamstag ARD eine halbe Stunde überträgt. Und das ist etwas Schönes, wenn wir unsere Botschaft dann hineintragen können, auch in die breite Öffentlichkeit unseres Volkes. Und auch zum Ausdruck kommen, wir sind in einer großen, weiten Bruderschaft, die uns verbindet, auch mit den Brüdern und Schwestern von den Freikirchen und den Gemeinschaften und den Hauskreisen überall. Darum darf ich Sie noch einmal bitten, wenn Sie können, nehmen Sie diese Plakate mit, auch zum Aushängen in Betrieben, in Schulen und so weiter. Die wollen wir jetzt von Ostern ab aufhängen, um auch auf den Tag aufmerksam zu machen. Auch wenn Sie aus einer anderen Kirchengemeinde sind, da müssen Sie ein bisschen drücken und sagen, warum hängt denn bei uns gar kein Plakat? Ich habe eins dabei, darf ich es hinmachen? Ich habe schon einen Tessa-Film dabei, dann wird kaum einer Nein sagen können. Also tun Sie doch da ein bisschen mithelfen, da wäre ich Ihnen sehr dankbar um der gemeinsamen Sache willen. Und nun dürfen wir uns unter den Segen Gottes stellen. Das ist ein ganz großer Zuspruch. Gerade da, wo die Mächte der Hölle wüten, will uns der auferstandene Jesus unter seinen Schutz nehmen und wir sehen dann nur noch ihn und seine Gegenwart. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.